den Gedanken, den jeder in der Industrie irgendwie so mittlerweile hat, ja, dann lösen wir das doch mit AI. Mhm. Der naive Grundgedanke, wie schwer soll das schon sein? Turns out, ja, doch. Das ist sowohl im Projektmanagement als auch im Coding so das Caveat, was ich auch immer gerne mitgebe bei solchen AI-Tools. So, ja, sie nehmen dir vielleicht Arbeit ab, aber am Ende des Tages accountable für das Ergebnis bist ja immer noch du. Du gibst dem LLM quasi vor, hier hat ein User folgende Frage gestellt. Hier sind folgende Inhaltsblöcke, die für deine Antwort relevant sein könnten. Und jetzt formulier bitte die Antwort.
Bevor es losgeht, ein kurzer Gruß von unserem Sponsor workshops.de. Ihr kennt uns vielleicht schon von den Portalen wie angular.de oder als Veranstalter der deutschen Angular-Konferenz NGDE, welche auch diesen November wieder in Berlin stattfindet. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Mit unserer Erfahrung aus der Entwickler-Community bringen wir euch praxisnahe Schulungen im Bereich künstliche Intelligenz für Entwicklerinnen und Entwickler und alle, die ihre Arbeitsprozesse smarter gestalten wollen. Unser Ziel? Monotone Aufgaben abschaffen und wieder Platz für Kreativität und echtes Engineering im Kopf schaffen. KI nimmt dir nicht den Job weg. Sie nimmt dir nur die Aufgaben ab, auf die du sowieso keine Lust hast. Schau direkt mal vorbei und sichere dir mit dem Code WORKINGDRAFT, geschrieben in Großbuchstaben, 10% Rabatt auf alle Schulungen. Wir sehen uns auf workshops.de/KI und jetzt viel Spaß mit dieser Folge vom Working Draft Podcast.
Revision 664. Wir sind heute zu zweit. Aus dem Team bin nur ich dabei und das bedeutet, wir haben einen Gast und zwar den Martin. Hallo Martin.
Hallo Christian.
Martin, du warst schon mal bei uns zu Gast und das ist diesmal nicht so ganz so lange her, wie das häufig ist, wenn Gäste wiederkehren. Da erschrecken wir uns ja. Dennoch ist es schon über ein Jahr her.
15 Monate haben wir gerade nachgeschaut.
15 Monate, genau. Also man kann quasi sagen, du warst gerade erst da.
Als wäre es gestern gewesen. Fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen.
Genau. Nichtsdestotrotz haben wir seitdem wahrscheinlich unfassbar viele neue HörerInnen gewonnen und die kennen dich alle noch nicht. Deswegen willst du dich nicht einfach nochmal vorstellen.
Ja, sehr gern. Vielen Dank. Ich bin Martin. Ich komme aus dem beschaulichen Raden in NRW. Wer nicht weiß, wo das ist, also wer Google Maps dafür benutzen muss, sei verziehen. Das ist nicht schlimm. Das ist dieser Zipfel, den NRW so ganz oben im Nordosten hast. Da komme ich genau, weg.
Du hast letztens mal gesagt, das wäre so ein Fuchs, so fuchsförmig, ne? Da dieser Zipfel, oder?
Ja, genau. Ja. Und im Kopf davon, da wohne ich. Mhm. Ich bin bei Mittwald. Wir machen Hosting und Agentur, Service-Dienstleistungen. Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Job letztes Mal angekündigt habe. Mittlerweile.
DevRel vielleicht?
Ja, genau. Ja. Ich mache da Developer Relations, das heißt, ich bin viel in Communities unterwegs, viel in unserer eigenen Developer Community, aber auch viel in Open Source Communities, in denen wir unterwegs sind. Zum Beispiel Typo 3 Community, WordPress, die ganzen Open Source CMS und E-Commerce Produkte, mit denen unsere Kunden ganz gerne ankommen.
Ihr seid ja auch ursprünglich, glaube ich, ein Typo 3 Hoster, oder? Das ist doch quasi die Origin Story von Mittwald, oder?
Genau, die Origin Story ist, dass wir als Typo 3 Hosting Anbieter angefangen sind und dann ist das irgendwie alles etwas breiter und etwas größer geworden und nichtsdestotrotz sind wir da in der Community ja auch immer noch tief und fest und auch sehr, sehr gerne verwurzelt. Ich bin ja auch nebenbei noch im Association Board von der Typo 3 Association. Ich bin viel auf den Veranstaltungen
unterwegs. Hab ich gesehen, unterwegs. Auch noch nicht so lange, ne? Ganz so relativ frisch.
Seit 4 Wochen tatsächlich.
Ja, cool. Gratulation.
Vielen Dank.
Genau, und du hast gesagt, du machst ja vieles und letztes Mal, als du da warst, haben wir über UX auf der Kommandozeile gesprochen, was auch ein echt cooles, irgendwie nerdiges Nischenthema ist, aber irgendwie dann auch nicht so nischig. Also sehr cool, dass wir das hatten. Also, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals irgendwo über User Experience auf der Kommandozeile weder in einem Podcast noch in einem Talk auf einer Konferenz irgendwas gesehen hätte. Also cool. Diesmal geht es aber um was ganz anderes, nämlich wir haben ja unseren AI-Blog, den wir einfach mal ausgerufen haben, so wie wir letztens so einen Accessibility-Blog hatten. und wollen so mal in die verschiedenen Facetten von, also was man denn alles mit AI ja machen kann, blicken. Und ihr wart in dem Bereich auch gerade recht aktiv und ihr gebt auch Talks dazu. Und zwar nutzt ihr AI oder AI-Tools, um Typo3-Extensions zu bauen. Exemplarisch einfach natürlich dafür, dass man kann natürlich beliebige Dinge bauen. Und bei euch sind es eben Typo3-Extensions aus den eben einleitend genannten Gründen. Genau.
Genau so ist es.
Da wäre natürlich die Frage, wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Wie habt ihr angefangen?
Für mich ist das Thema gar nicht so weit weg von dem letzten Thema. Das klingt jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich erkläre meinen Gedankengang. Ich bin ja auf das letzte Thema UX auf der Kommandozeile gekommen, weil zu meinem Job ja auch Developer Experience gehört. Das heißt, ich frage mich, wie gehen Entwickler mit Produkten um? Das hat mich auf das Thema CLI, Usability und so geführt, weil viele Developer nutzen gerne die Kommandozeile, sind da gerne unterwegs. Dann geht es um, wie verwende ich solche Tools in Scripting und so weiter und so fort. Und über das DX-Thema bin ich dann irgendwann auch in Richtung im Typo3-Kosmos irgendwann darüber gestolpert. Und das mag jetzt kontraintuitiv sein, aber ich bin jetzt ja nicht der professionelle Typo3-Developer. Also das ist nicht mein Dayjob. Ich mach das vielleicht mal so einmal im Jahr oder so, dass mir die Anforderung auf den Tisch liegt, dass ich mal eine Typo3-Extension bauen muss. Ganz häufig dann auch vielleicht für irgendein Privatprojekt oder sowas. Also ich bin jetzt nicht der Typo3-Profi-Developer, der das jetzt 8 Stunden, 5 Tage die Woche macht. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, dass das nicht das zugänglichste Feld ist, in dem man Softwareentwicklung betreiben kann, weil du brauchst viel Spezialwissen. Das ist besser geworden in letzter Zeit. Es gibt ein paar Bereiche, wo Typo 3 ein paar Sachen anders macht, als man es vielleicht so aus anderen PHP-Ökosystemen kennt.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich war mal in einer Agentur eine Zeit lang, die auch Typo 3-Projekte gemacht hat. Ich selber war jetzt nicht auf den Typo 3-Projekten, aber ich habe das war so in der Zeit, wo die DSGVO so neu war und man dann auf einmal halt überall einen Cookie-Banner einbauen musste und so.
Muss ja so 2018 rum gewesen sein, ne, den Dreh?
Ja, genau. Oder irgendwie so war das. Und die wollten eben auch einen Cookie-Banner einbauen in Typo 3 und die haben sich da unfassbar schwer getan damit. Habe ich halt nur mitbekommen und das ist halt eigentlich sowas, wo man so denkt, so, ja, kann ja nicht so schwer sein. Man muss doch nur quasi dieses HTML-Dings da rein und dann muss das eben quasi auf Display-Block sein und dann wählt man aus und submit ein Formular. Aber das musst du dann ja Typo 3 philosophiekonform irgendwie reingeknetet und massiert werden. Und das war dann halt so, genau, da reicht's halt nicht, HTML zu können oder PHP zu können und MySQL, weil man muss ja immer dann noch irgendwie deren Ansatz kapieren. Deswegen verstehe ich das.
Ja, man muss wissen, wie dieses ganze Plugin-System funktioniert. Man muss so die groben Architekturansätze kennen. Man muss die APIs kennen, mit denen man da kommuniziert. Das ist besser geworden über die letzten Jahre, weil sich Typo 3, also das ist jetzt kein neues Problem, ne? Das ist ein bekanntes Phänomen. Typo 3 nähert sich ja jetzt auch seit vielen Jahren schon so den etablierten PHP-Standards an, ne? Also irgendwie Typo 3 und Symfony nähern sich immer weiter an. Und das war vor ein paar Jahren noch viel schlimmer. Also da bist du als Symfony-Entwickler in die Typo 3-Welt gekommen und da dachtest, du kennst irgendwie alles, weil du schon mal mit Doctrine gearbeitet hast, weil du irgendwie die gängigen Template-Engine kennst, weil du so diese ganzen HTTP-Middlewares kennst und Typo 3 hat, da sind dann ganz, ganz viele Sachen ähnlich genug, dass es dir bekannt vorkommt, aber dann wieder unterschiedlich genug, dass die Unterschiede dir dann vielleicht auf subtile Art und Weise zum Verhängnis werden. Long story short, wir haben dann die Erfahrung gemacht, dass das vielleicht für Entwickler, die mit dem Ökosystem nicht oder nur oberflächlich vertraut sind, ne, so wie mich als Typo 3 Hobby-Developer dann am Ende des Tages ja auch, ist nicht das zugänglichste Feld ist. Und dann haben wir uns gedacht, so die, wahrscheinlich den Gedanken, den jeder in der Industrie irgendwie so mittlerweile hat, ja, dann lösen wir das doch mit AI. Mhm. Der naive Grundgedanke, wie schwer soll das schon sein? Turns out, ja, doch.
Ja, es ist wahrscheinlich so halb-halb, ne? Ich glaube, ich habe das für WordPress oder so schon mal probiert. Genau, das ist dann schon cool. Also das ist so, wo man denkt so, wow, geil, das funktioniert gerade, was da rauskommt. Und dann macht man so ein bisschen damit rum und merkt, ja, okay, aber es dann doch nicht so ganz. So, ja. Enttäuscht dann doch ein bisschen.
Also es ist gleichermaßen einfach und schwierig. Es ist einfach in dem Sinne, dass du, unsere ersten Versuche bestanden darin, dass wir einfach zu ChatGPT gelaufen sind, beziehungsweise dann einfach die APIs für die entsprechenden Models genommen haben und haben da als Prompt reingeschmissen, bau mir eine Typo3-Extension, die, keine Ahnung, denken wir jetzt irgendwas Billiges aus, die ein Gästebuch verwaltet oder sowas. Mhm. Ich bin ja ein Kind der 90er und frühen 2000ern. Ich erinnere mich noch, als irgendwie jede Webseite ein Gästebuch haben musste, da war das so das Must-Have-Feature. Ja,
und Besucherzähler nicht zu vergessen.
Oh, der Counter, der Counter. Der ja, Counter, genau.
Ja. Mega gut.
Ja, diese Gift-Dinger, die du dann einbinden konntest auf deiner Seite. Ja, ich war unglaublich stolz, als ich das erste Mal so einen hatte. Ich schweife ab. Wie sind wir drauf gekommen? Genau, also ich habe... Wir haben dann am Anfang einfach in irgendein OpenAI-Model den Prompt reingeworfen, bau mir eine Typo3-Extension, die ein Gästebuch verwaltet, und dann rotzt ihr dir halt, es ist ja jetzt keine triviale Aufgabe für eine Typo3-Extension, dann rotzt ihr dir halt 30 Dateien dahin, alle kodiert in einer großen Markdown-Antwort, und dann fuddelst du den Kram irgendwie da raus und schmeißt das in einzelne Dateien. Das war so der erste, allererste Gehversuch, den wir damit gewagt haben. Das hat schon ganz okay funktioniert. Also beziehungsweise das war dann ein Ergebnis, wo wir gesagt haben, so okay, dafür, dass der Prompt jetzt 4 Zeilen lang war und wir gar nichts weiter spezifiziert haben, sieht das schon ganz okay aus. Mhm. Und dann merkst du aber auch relativ schnell, was dann alles nicht funktioniert, beziehungsweise wo das Modell dann sich irgendwelche Typo 3 Core APIs zusammen halluziniert hat oder wo manche Sachen nicht zueinander passen oder wo die Architektur einfach Grütze ist oder. Und dann fallen dir so diese Kleinigkeiten auf. Das heißt, so die ersten, ich sag mal so 60%, 70%, 80%, die kriegst du sehr, sehr schnell. Und dann aber diesen Qualitätsgap zu schließen, dass es dann wirklich qualitative Ergebnisse liefert, das war dann ein erstaunliches Maß schwieriger.
Mhm. Das heißt, ihr habt dann einfach euren Prompt immer weiter ergänzt und versucht eben die Ergebnisse in eure Richtung irgendwie zu modifizieren. Und dann ist es euch das irgendwann auf den Keks gegangen, mhm, wahrscheinlich.
Es ist viel Prompt Engineering. Mhm. Ja. Wir sind aber irgendwann auch über den Weg daran gegangen, dass wir über die Architektur dieser ganzen Lösung nochmal nachgedacht haben und sind dann, das Wort ist nicht zu 100% zutreffend, ich erkläre auch gleich warum, ich verwende es jetzt aber trotzdem, sind dann auf diesen Agentenansatz gekommen, wo wir diesen komplexen Ablauf eines Softwareentwicklungsprojekts, weil das sind so die meisten Typo3-Extensions, ne? Also machst da ja meistens irgendwie komplexe Anwendungsentwicklung. Wir haben das Tool jetzt am Wochenende auf dem Camp in Wien gezeigt. Da haben wir im Publikum einfach mal gefragt, hey, was wäre denn jetzt irgendwie so ein Beispiel, so eine Beispiel-Extension, die ihr gerne bauen wolltet oder zuletzt gebaut habt? Und dann hat ein Teilnehmer gesagt, ja, wir mussten zuletzt einen Ticket-Shop für Sportveranstaltungen bauen. Und so, dann fängst du halt schon an, ne? Da musst du wissen, welche Veranstaltungen gibt es, da musst du wissen, welche Sitz- und Stehplatzklassen gibt es, da musst du wissen, dann gibt es vielleicht verschiedene Ticketkategorien und dann kommt sowas wie Payment-Integration, dann willst du Zahlungs- und einen Buchungsprozess und sowas da reinbauen. Ja, und dann
ist das an der oberen so, Schmerzgrenze.
Das ist von gefühlt, so weit, ja, weit oberhalb der großen, so weit oberhalb der Schmerzgrenze, was man mal so an einem verregneten Samstagnachmittag irgendwie zusammencodet. Und da entwickelt sich dann ja schon ein hochkomplexer Prozess, um so ein Ding zu bauen. Also da bist du halt, das hackst du nicht mal mehr eben zusammen, sondern da gehst du normalerweise mit strukturierten Softwareentwicklungsmethoden dran.
Ja, ja, genau. Und du hast ja auch gesagt, also das, da brauchst du ja dann auch noch Domänenwissen sozusagen aus diesem Ticketing-Bereich und Konzertbereich oder Sport-Event-Bereich. Genau. Zusätzlich zu dem anderen Domänen wissen, eben wie funktioniert Typo 3 oder wie funktionieren Zahlungsanbieter.
Ja, genau. Und das Grundprinzip bei solchen Agentensystemen ist ja häufig, dass du im Grunde KI beibringst, Aufgabenteilung zu machen. Also, dass du versuchst, komplexe, unüberschaubare Aufgaben irgendwie, dadurch, dass es irgendeine Art von Reasoning-Modell gibt, hast, irgendwie in sinnvolle, kleinere, einzeln besser beherrschbare Schritte zu zerlegen. Teile und Herrsche ist jetzt ja auch nicht das, kein neues Prinzip, ne? Also quasi divide and conquer auf KI-Denkprozesse angewandt. Und das haben wir bei dem Tool auch gemacht, mit dem, das ist dann wahrscheinlich das, was es jetzt von wirklich einem richtigen Agentensystem trennt, dass wir halt den Denkprozess ein Stück weit vorgegeben haben. Das heißt, wir haben dem Tool einen Prozess vorgegeben, den sich jetzt nicht irgendeine KI selber ausdenkt, sondern den wir implementiert haben. Und der Prozess dann quasi so eine ineinander verkettetes Network von einzelnen LLM-Aufgaben durchläuft. Auch mit Nutzerinteraktion teilweise. Das fängt ja schon beim, wir haben gemerkt, das fängt bei uns schon beim Requirements Engineering an. Weil ist ja auch immer so die Sache, wenn man dann mit einem Endkunden zusammenarbeitet, so, also ich glaube, jeder, der mal Softwareentwicklung gemacht hat, kennt es, ne, dass man ja dazu neigt, dann vielleicht nicht die spezifischsten aller Anforderungen zu bekommen.
Ja.
So, wir bleiben bei dem Ticket-Shop.
Implizierte Geschichten, die ja aber nicht irgendwie, genau, die nicht formuliert werden.
So, wir bleiben bei dem Ticket-Shop, ne? Dann sagt dein Kunde dir vielleicht, ja, ich will den Ticket-Shop für Fußballturniere haben. Und du weißt ja, wie das funktioniert, und dann sind da ganz, ganz viele implizite Anforderungen drin, die der Kunde dir vielleicht nicht sagt, weil er einfach davon ausgeht, dass das halt so ist und so funktioniert ein Ticketshop halt. Und natürlich musst du einen Sitzplatz auswählen, weil das ja selbstverständlich ist.
Ja, das heißt, der erste Schritt bei euch war dann im Grunde überhaupt sozusagen diese ganzen implizierten Anforderungen noch erstmal zu ergänzen, sozusagen in die Projektanforderungen.
Genau, also das Erste, was wir machen, ist, das hat mit Code noch gar nichts zu tun, dass wir dem User einfach nur versuchen, strukturierte Anforderungen aus der Nase zu ziehen. Oder diplomatisch formuliert, im Dialog mit dem User halt erstmal einen strukturierten Anforderungskatalog zu erarbeiten. Und dann hast du einen Intermediate-Output in Form eines Anforderungsspezifikationsdokuments, in Form von User Stories und aber auch schon in Form eines technischen Lösungskonzeptes, wo der erste Agent sich dann schon Gedanken macht, hey, was für, ja, wir sind immer noch im CMS-Kontext, was für Content-Elemente braucht man vielleicht, was für verschiedene Arten an Datentypen braucht man, um dieses ganze Domänenwissen irgendwie abzubilden. Was für Schnittstellen werden benötigt? Was muss an Import-Export-Features da sein? Was muss welcher User im Frontend oder im Redaktionssystem im Backend irgendwo machen? Dieser Gedankengang, und das nutzen wir dann im nächsten Schritt als Input für die Code-Generierung, die wieder aus ganz, ganz vielen einzelnen verketteten Schritten besteht.
Und technischen Anforderungen da nochmal einzuhacken, du hast gesagt, ihr macht das mit dem User zusammen. Also ist es dann so, dass ihr die KI auch nutzt und sagt, bitte irgendwie frag den User ab, was fällt dir alles an sozusagen impliziten Geschichten ein, die damit zusammenhängen, und frag da mal ab, was der User sich da vorstellt? Oder
ja, genau. Ja,
so war das. Okay.
Genau, genau das machen wir. Also Wir nutzen da so ein Stück weit auch die Tatsache aus, dass in diesen Models ja auch sehr, sehr viel Wissen drinsteckt.
Ja.
Und wir nutzen es in dem Fall auch ein bisschen aus, dass diese Models ja auch manchmal dazu neigen, sich irgendwas zusammen zu halluzinieren. Weil wir das in dem Fall tatsächlich ja sogar wertstiftend nutzen. Ne? Wenn das Modell sich jetzt irgendeine Anforderung zusammen halluziniert, die der User gar nicht vorgegeben hat, besteht ja, du kannst und solltest die Anforderungen danach natürlich sowieso immer noch mal gegenlesen und kontrollieren, aber es besteht halt die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas drin steht, von dem der User sagt, hey, daran habe ich gar nicht gedacht, aber das ist total sinnvoll.
Ja, auf jeden Fall. Genau, das kennt man ja aus Projekten auch, dass dass denen das ja auch erst so bröckchenweise dann einfällt. Ach ja, und übrigens, das wäre ja dann auch noch cool, wenn wir das schon, das und das schon haben, dann wäre doch das auch noch gut.
Ja.
Genau, dass man so ein, eben quasi der klassische Feature-Creep dann.
Ja, genau.
Mhm. Okay, cool. Und ihr habt dann die Personen jetzt zum Beispiel jetzt in dem Camp in Wien, da habt ihr dann quasi euren AI-Agent da mit der Idee gefüttert und dann hat er seine Fragen ausgespuckt und dann habt ihr das quasi abgeklappert mit denjenigen, um das so zu demonstrieren.
Genau.
Mhm. Okay, und dann hat die KI im Prinzip das Ganze in Stories verpackt und kleingeschnitten und also so wie man das halt irgendwie von agiler Entwicklung kennt wahrscheinlich.
Mhm. Einfach.
Genau, du hast gesagt, und dann eben quasi, wie ist das Datenbankdesign dafür und solche Geschichten.
Ja. Genau. Also wir haben den ersten Schritt, der so ein grobes Lösungskonzept vorgibt, wo ich als User dann auch nochmal drauf gucken und entsprechend korrigieren kann.
Mhm.
Der eigentliche Generierungsprozess, den lassen wir dann nicht interaktiv laufen. Mhm. Der besteht aber auch wieder aus ganz, ganz vielen einzelnen Schritten, die auch so ein bisschen dem Architekturprozess nachempfunden sind, den man bei sowas halt am besten anwendet. Ne? Das heißt, ja. Du hast typischerweise fängst du bei einer Typo 3 Extension erstmal mit einem Domain Model an, ne? So das, was halt so ein bisschen aus deinem Datenmodell abgeleitet ist, und dann musst du, das sind meistens MVC Architekturen, das heißt, dann überlegst du dir als nächstes, was für Controller gibt es, die mit diesen Modellen arbeiten, was für Actions haben die, was für Views haben die, was für Daten tauschen die miteinander aus. Das können alles separate Denkschritte sein.
Mhm.
Und den Output, der bleibt quasi im Kontext des Denkprozesses mit, beziehungsweise der kommt dann in den Kontext der nächsten Schritte wieder mit rein, so damit du dann, wenn du jetzt drüber nachdenkst, wenn du drüber nachdenkst, welche Views, welche Controller brauche ich zum Beispiel, so, dann macht es halt Sinn zu wissen, welche Datenmodelle gibt es denn in Anwendung?
Ja, klar. Ja. Und sag mal, wie viel Zeit vergeht von eben der initialen Formulierung der Wunsch-Extension bis zu diesem Punkt, wo ihr quasi dann übergehen könnt, also wo ihr dann sozusagen alle Anforderungen abgeklappert habt und übergehen könnt in die Code-Generierung? Also
diese Dialogphase, das ist schwierig zu sagen. Wenn du dich nicht um irgendwelche Rückfragen scherst, sondern dich einfach durchklickst, bist du da in einer Minute mit durch.
Mhm.
Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt empfehlenswert, weil du solltest dich natürlich schon auch als Entwickler oder als Product Owner schon weiterhin bewusst mit den Anforderungen auseinandersetzen, dessen, was du da für einen Kunden baust. Und das ist auch immer, das ist sowohl im Projektmanagement als auch im Coding so das Caveat, was ich auch immer gerne mitgebe bei solchen AI-Tools. So ja, sie nehmen dir vielleicht Arbeit ab, aber am Ende des Tages accountable für das Ergebnis bist ja immer noch du. Und dementsprechend obliegt es ja auch dir, irgendwie zu verifizieren, ob das
ja
sinnvoll ist, was die Maschine dir da ausspuckt oder nicht. Also halt genauso wie, wenn ich jetzt einen längeren Text von ChatGPT schreiben lasse, sondern muss ich auch lesen, ob das richtig ist, was darin steht.
Ja. Ja, klar. Das nochmal irgendwie zu sichten und irgendwie sich einen Überblick zu verschaffen, dauert dann eben entsprechend eine Weile auch, klar. Genau, ihr nutzt es halt für die Ideation letztendlich, ne? Und Exploration vielleicht auch so ein bisschen. Mhm. Ja, cool. Und dann geht ihr in die Code-Generierung, sozusagen je Story oder vielleicht auch Epic, wie auch immer man das jetzt schneiden möchte, sozusagen einen Kontext, in dem ihr euch dann sozusagen voranarbeitet vom Modell über den Controller zur View durch und jedes Mal purzelt dann ein ZIP raus oder wie ist das?
Also wir machen es tatsächlich nicht pro Story, wobei das eigentlich das ist ein interessanter Ansatz, so den hätte ich jetzt gerade noch gar nicht so im Kopf gehabt. Das finde ich gerade total interessant. Wir machen es tatsächlich alles in einem Rutsch.
Mhm.
Das heißt, der Prozess, den wir da verfolgen, das klingt jetzt so ein bisschen kontraintuitiv, ne? Aber das folgt im Grunde so einem ganz traditionellen Wasserfallmodell, wo du quasi schön nacheinander alle Prozessschritte durchläufst, im Sinne von, ich erstelle erst ein Lösungskonzept für das komplette Produkt, mache dann irgendwie eine Datenarchitektur für das komplette Produkt und arbeite mich dann so schön sequenziell dadurch. Und in unserem Fall funktioniert, das würde ich mit menschlichen Entwicklern nicht machen, aber so mit so einem AI-Agent-Network funktioniert das ganz gut, weil das halt sowieso irgendwie in, keine Ahnung, 2 Minuten oder so dann durch ist.
Ja, das ärgert sich auch nicht, wenn es irgendwie den Code nochmal aufmachen und refactoren muss und so, ne?
Ja, genau, so da beschwert sich niemand. Und so dieses typische Wasserfallproblem, so im Sinne von, du hast jetzt 3 Monate gearbeitet und dann kommt der Kunde an und sagt, oh, ich habe aber eigentlich was ganz anderes gemeint. Das passiert hier ja nicht, weil das sowieso non-interaktiv und innerhalb von ein paar Minuten durchläuft.
Ja.
Genau. Ja, genau. Jetzt im Moment kommt am Ende einfach ein Zip runter, das kannst du dir dann runterladen. Wir haben irgendwie auch schon rumspekuliert und rumgesponnen, wie man das noch cooler integrieren kann, weil ich komme ja aus der Developer-Experience-Ecke. Ich stelle mir so Sachen vor, wie du kannst irgendwie gleich einen Git-Repository verknüpfen und dann pushen wir das für dich da rein oder sowas. Das
kommt vielleicht auf jeden Fall ganz irgendwann praktikabel, ja. Ja. Okay. Und das heißt, also die Anforderungen, über die wir vorhin sprachen, die sozusagen in sowas wie Stories resultieren, da hast du gesagt, die nutzt ihr, also die gebt ihr jetzt sozusagen nicht einzeln in die Bearbeitung, aber aus diesen ganzen oder diese ganzen Stories zusammen ergeben wahrscheinlich dann das werden Teile des Prompts dann für die Code-Generierung. Also es ist dann einfach ein ultra fetter Prompt, der alles erklärt, was man denn so haben möchte und braucht und so.
Genau. Der Prompt wird immer größer, je weiter man, beziehungsweise der Kontext des Modells wird immer größer, je weiter man voranschreitet in diesem Prozess, weil ja auch die alle Arbeitsergebnisse der vorherigen Schritte müssen ja irgendwie im Memory des Modells bleiben.
Ja.
Weil wenn du dir im ersten Schritt überlegst, ich bleib jetzt beim Ticketshop, ich habe irgendwie als Datenmodell das Fußballmatch und das Ticket, und das Ticket hat irgendwie folgende 3 Eigenschaften, keine Ahnung, Sitzplatz und Sitzplatzklasse und Name, dann muss ich mir das ja merken und darf dann nicht irgendwie im dritten Prozessschritt, wo ich mir dann meine View zusammen generiere, auf einmal von anderen Properties ausgehen.
Das heißt, wahrscheinlich ist dann auch die Auswahl möglicher LLMs beschränkt auf die eben höherwertigen, die noch genug sozusagen Memory und Tokens im Speicher halten können.
Ja, genau. Also beziehungsweise es kommt so ein bisschen drauf an, für welchen Prozessschritt. Das ist auch ein Vorteil, den wir daraus ziehen können, dass wir das Ganze in mehrere Schritte aufgeteilt haben, dass wir für jeden Prozessschritt auch unterschiedliche Modelle nutzen können. Also wenn wir jetzt, da gibt es ja auch verschiedene Analysen, ne, welches Modell jetzt für welchen Aufgabenbereich am besten geeignet ist, wer am besten Code-Generierung macht, wer am besten Übersetzung machen kann und so weiter. Und da können wir für jeden Prozessschritt dann auch unterschiedliche Modelle nutzen, die für den Anwendungsfall dann am besten geeignet sind.
Genau, ich hatte in einem anderen Podcast, dessen Namen ich natürlich nicht präsent habe, habe ich gehört von der Web Development Arena. Das ist wohl so eine Webseite, die, da geht's halt quasi darum, dass du, da kannst du auch so Coding-Aufgaben stellen und dann kriegst du immer 2 Resultate, weil die immer 2 random LLMs picken, die das machen. Und dann kannst du quasi sagen, welches Ergebnis du besser findest. Und das machen die halt mit, was weiß ich, wie vielen Usern jeden Tag. Und dann gibt es halt so eine Rangliste, die sich daraus ergibt, welches LLM am Ende sozusagen aus Sicht der User, die dieser Seite besten Code erzeugen. Fällt mir jetzt nur so.
Die kann ich noch gar nicht. Aber da habe ich nachher ja noch was zu tun.
Ja, ich pack dir das hier mal in den Chat und genau, das verlinken wir dann natürlich auch. Und auch den Podcast, wo ich es gehört habe, es hatte was mit Frontend zu tun natürlich, aber ich glaube irgendwas mit Feuer auch, Frontend Fire oder sowas. Genau. Okay, das heißt also, ja, je nach Aufgabe, genau, ihr könnt ich lasse ja auch die Prompts dann für die nächsten LLMs von vorherigen LLMs schreiben wahrscheinlich, oder das ist halt so. Genau, da könnt ihr ja den Kontext auch mit reinsetzen. Das heißt, es ist ja nicht zwangsläufig nötig, bei dem einen LLM zu bleiben, das einen bis zu dem Punkt begleitet hat.
Ja, genau. Also die System Prompts, die sind natürlich hardcoded. Da geben wir auch alles Mögliche an Best Practices noch vor, von denen wir darauf bestehen wollen, dass die dann noch eingehalten werden bei den diversen Schritten. Mhm. Genau, aber ansonsten ist es im Grunde eine große Verkettung von LLMs.
Ja. Und genau, also wir nutzen ihr nutzt LLMs ja dann sozusagen reichlich und sammelt deren Ergebnisse ein, um sie dann wiederum in die nächsten LLM-Pipes zu stecken. Das macht ihr ja wahrscheinlich dann nicht mehr zu Fuß, indem ihr in ChatGPT oder in Claude oder Perplexity reingeht und da irgendwie immer alles eingebt und rausholt. Du hast ja gerade gesagt, ihr kriegt auch einen Zip. Das gibt's ja da auch nicht. Oder weiß ich nicht. Habt ihr Tooling oder nutzt ihr Tooling, um das Ganze für euch etwas weniger zu Fuß zu machen?
Genau, also wir haben sowieso natürlich unseren eigenen Stack drumherum gebaut, um das ganze Thema. Das ist ja auch ein eigenständiges Softwareprodukt am Ende. Der ganze Code-Generierungskram, das läuft tatsächlich wir spannen für jede Generierung auch eine Sandbox auf, wo dann wirklich die Dateien auch reingeschrieben werden. Das ist auch einer der Prozessschritte, ne? Wir lassen da alles Mögliche an statischer Code-Analyse drüber laufen. Wir laden zum Beispiel auch wenn ich jetzt eine Extension für Typo 3.12 zum Beispiel generieren möchte, dann laden wir Typo 3.12 auch per Composer mit in das Projekt einmal rein, lassen statische Code-Analyse drüber laufen, um zu verifizieren, dass die ganzen APIs auch richtig genutzt werden und sowas. Der Output von der ganzen Code-Analyse geht dann auch wieder zurück beziehungsweise diese ganzen Tools muss ich irgendwo ausführen, dafür gibt's dann jeweils eine eigene Sandbox, der Output dieser ganzen statischen Code-Analyse geht dann wieder zurück ins LLM. So im Sinne von, du hast folgenden Code generiert, PHP Stan hat folgende Fehler dafür berichtet, jetzt sieh bitte zu, dass du das Ganze fixst. Diese ganzen Prozesse, wir haben da relativ früh DeFi AI für uns als, sie bezeichnen sich selber als LLM Application Development Platform. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Plattform, um mit niedriger Einstiegshürde relativ schnell mit komplexen AI-Applikationen an den Start zu kommen. Das fängt bei so einfachen Sachen an, wie ich will irgendwie einen Chatbot auf meiner Seite haben. Dann konfigurierst du dir da halt einen Chatbot zusammen, der hat einmal seinen System Prompt, wo er seine Instruktionen hat, wie er sich verhalten soll. Und dann kriegst du ein JavaScript-Snippet oder ein iframe und kannst den dann in deine Seite einbinden. Das ist so für die aller einfachsten Anwendungsfälle schon sehr, sehr cool. Und du kannst aber auch diese komplexen Workflows grafisch konfigurieren und programmieren, wo du dann ganz, ganz viele verkettete LLM-Aufrufe hast und dann vielleicht noch mal irgendwie einen JavaScript-Step dazwischen oder einen API-Call dazwischen, was wir dann auch sehr, sehr intensiv nutzen dafür.
Also es ist so ein bisschen so ein, also wie so ein Flussdiagramm, muss man sich das wahrscheinlich vorstellen, oder?
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du solche Automation-Plattformen wie N8N oder Co. Co. kennst.
Ja.
Das spielt im Grunde in derselben Liga, ist aber spezialisierter auf AI-Workflows. Ja. Aber ansonsten halt genau das Gleiche. Du hast einen grafischen Workflow-Editor, kannst dann deinen Prozess da drin grafisch modellieren.
Ja. Ja, finde ich halt immer gut, sowas. Also, ja, das ist eine coole Sache.
Und das Schöne daran ist, wir konnten damit halt super schnell iterieren. Weil du jetzt nicht irgendwie den riesengroßen Software-Development-Prozess da drauf schmeißen musstest, sondern übliche Argumentation in favor von diesen ganzen Low-Code-Plattformen, ne? Du kannst deine grafische Oberfläche kannst mal schnell einen System-Prompt feintunen, weil 80% des Bugfixings, was wir bislang an diesem Produkt gemacht haben, ist irgendwelche System Prompts zu feintunen.
Ja. Ja, glaube ich.
Das geht halt super schnell.
Man so denkt, okay, also so ein bisschen wie man halt Tests schreibt, ne? Es geht irgendwie was schief und dann, okay, das passiert nicht nochmal. Deswegen kommt jetzt noch dieser Satz da rein in den Prompt. Ja.
Ja. Und das mach bitte nicht. Wir hatten bei dem Beispiel mit dem Fußballmatch, mit dem Fußball-Ticket-Shop zum Beispiel das Problem, dass das LLM auf die glorreiche Idee gekommen ist, eine Domain-Entity namens Match einzufügen. Was halt prinzipiell ja erstmal eine gute Idee ist und so auch in dem Kontext des Fachmodells hier erstmal sinnvoll ist.
Ja, aber es ist ein Keyword in PHP 8.
Genau das.
Ja.
Genau das.
Ja. Genau, weiß ich zufällig, weil ich habe letztens mit jemanden, der hatte so das ganz abgefahren, der hatte so einen polymorphen Code oder polyglotten Code, der in JavaScript wie auch in PHP läuft. Und genau, da gibt's ja Match hier aus den regulären Ausdrücken und sein Code lief halt unter PHP 8 nicht mehr. Und genau, stellte sich heraus, es lag eben an diesem Match und das mussten wir dann maskieren.
Na toll.
Ja, genau. Aber so ist das halt im Leben, ne?
So ist es.
Genau. Ja, cool. Genau, also wir sehen, AI schützt uns nicht vor diesen Freuden und Fails sozusagen.
Das ist so.
Und okay, du hast gesagt, ihr habt DeFi genutzt und habt euch das da zusammengebaut. Habt ihr das dann noch in einem Chat-Window als benutzt? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ihr habt dann.
Nein. Das ist der zweite Vorteil von DeFi. Du kannst schnell damit starten, indem du deinen Kram einfach per iFrame einbettest. Man muss fairerweise dazu sagen, das ist für einen schnellen Start cool. Es hören dann irgendwann die Möglichkeiten auf, das zu customizen auf deine Bedürfnisse. Du hast aber auch für jeden Chat-Workflow und für jeden Workflow, den du erstellst, hast du auch eine API, die du einfach nutzen kannst. Und die bindest du dann in deiner eigenen Software im Backend einfach ein und kannst dir halt so konsumieren wie jede andere API auch. Das ist bei den Chat-APIs so ein bisschen frickelig, weil das antwortet dann mit Server-Send-Events, damit du so dieses von ChatGPT gewohnte Verhalten hast, ne, dass dann so die, dass du nicht eine Minute warten musst, bis deine Antwort generiert ist, sondern du kriegst die Tokens quasi so in Echtzeit geliefert, wenn sie generiert werden. Ja. Das muss dein Backend dann natürlich auch unterstützen, wenn du möchtest, dass dein User im Frontend dasselbe Erlebnis hat. Das ist so ein bisschen friemelig zu programmieren, aber wenn man einmal verstanden hat, wie HTTP Chunked Encoding funktioniert, dann geht das halt.
Okay. Und dann ihr habt jetzt quasi für diesen gesamten Prozess, den du da geschildert hast, also bis zur Code-Generierung, da müssen wir gleich nochmal weitermachen, wie es dann am Ende so, wie dann aus quasi diesem Code dann der wird, der dann auch wirklich nutzbar und ist und final ist. Aber ihr habt dann auf Basis von DeFi dann euch ein eigenes Tool, den wahrscheinlich Mitwall Typo 3 Extension Builder, AI-Builder.
Genau, Smart Extension Builder heißt er.
Smart Extension Builder. Okay.
Genau, also wir nutzen es quasi als Backend für unsere eigene Software, die dann so drumherum gebaut ist.
Ja. Ja, cool. Gibt's die auch, ist die, kann man die, gibt's, findet man die im Netz oder ist die, ist das euer Ding derzeit?
Die findet man im Netz. Beziehungsweise du kannst die nutzen. Es ist ein As-a-Service-Produkt. Also der Code ist jetzt nicht public.
Was war Smart Extension Builder? Ja, hab's.
Genau.
Okay.
Es gibt einen Link, den kann ich aber nicht auswendig, aber den kann man ja bestimmt irgendwo reinpacken.
Ja, habe ich. Alright. Am Ende präsentiert einem die Software dann den Code, den es stolz gebaut hat und dann, genau, bei euch ist halt dann noch das Coole, dass ihr das direkt vertestet, also sowohl, also ob das irgendwie logisch Sinn macht oder sagen wir mal, ob das irgendwie funktionieren kann, was da rauskommt. Und dann ist aber natürlich immer noch die andere Frage, macht es dann auch wirklich das, was man wollte, dass es macht? Das muss man dann natürlich irgendwie selber beurteilen, oder?
Also die endgültige Abnahme können wir natürlich nicht übernehmen. Mhm. Und es gibt natürlich auch Punkte, wo die KI dann aufhört. Mhm. Wir gehen dann irgendwann an den Punkt über, wo wir für den User im Code einfach so diese klassischen To-Do-Kommentare hinterlassen. Das erschien uns vorteilhaft, weil so die meisten IDEs sammeln die Dinger dann ja wieder ein und dann kannst du das Ding in IntelliJ aufmachen und siehst dann sofort, wo du als Entwickler dann weitermachen musst. Oder alternativ, wenn du dann weiter Vibe-coden willst, kannst du es halt auch in Cursor aufmachen und kannst dann quasi daran weitercoden. Mhm. Unser Anspruch ist, dass wir das Ganze kickstarten, dass wir dem Developer so den nervigsten Kram abnehmen und dir einen sinnvollen Einstiegspunkt bieten, wo du dann mit dem eigentlichen Teil der Softwareentwicklung, der dir Spaß macht, dann auch wieder weitermachen kannst.
Ja, ja.
Weil das ist, ich weiß nicht, wie vertraut du mit Typo 3 Extensions bist. Du hast ja für jedes Domänenmodell irgendwie immer auch noch so einen riesengroßen Konfigurationsarray. Mhm.
Mir nicht bekannt, aber ja.
TCA nennt sich das Ding in Typo 3 für Table Configuration Array. Da konfigurierst du diese ganzen Formulare, die du dann im Redaktionssystem im Backend hast, um das zu bearbeiten. Also quasi nochmal das Ganze dann parallel nochmal zu deinem eigentlichen Domain-Model, was dann einfach nur PHP-Klassen sind. Mhm. Parallel nochmal zu deinem Datenbankmodell, was dann SQL-Statements sind.
Ja.
Und das ist, ich finde das immer unfassbar mühsam zu schreiben, weil das ist einfach so ein großes, unstrukturiertes Konfigurationsarray. Du musst immer die Doku daneben offen haben, weil ich zumindest merke mir nicht, was man da alles so reinschreiben muss. Also man muss es quasi mit der Referenz offen irgendwie runterschreiben. Und das ist unfassbar mühsam und eigentlich überhaupt nicht wertstiftend. Und das ist halt so ein nerviger Schritt, den wir dann komplett daraus eliminieren können.
Ja. Ja, super. Ja, es ist ja also der beste Use Case für AI ist ja eben dieses so, AI soll mir die Kackarbeit abnehmen und nicht die coole Arbeit, weil ich will mich der Arbeit widmen können, die Spaß macht und die Doofarbeit, das soll die KI machen.
Die coole Arbeit will ich ja selber machen, weil ich habe ja Bock drauf,
weil
es die coole Arbeit ist.
Genau. Und das ist sowieso dann der beste Outcome, weil ich glaube, also A, kann die KI das ja dann am Ende nicht zu Ende führen und B, muss man sich dann auch um seinen Job keine Sorgen machen. Zumindest derzeit. Ne? Okay, cool. Das heißt, ihr liefert so eine Art quasi Scaffolding, das irgendwie sehr weitreichend ist und funktioniert und eben sozusagen auf Plausibilität getestet ist und dann kann man eben von da aus loslegen. Habt ihr denn oder sind schon erste Extensions draußen in the wild, die als Basis den Typo 3 Extension oder Smart Extension Builder von euch genutzt haben?
Gehört habe ich noch von keinen, aber wir sind jetzt ja auch gerade erst rausgekommen damit.
Okay. Okay. Und also auf jeden Fall mega cool, sehr geil. Problem ist natürlich, dass ich selber gar keinen Typo 3 mache. Ich glaube, von unseren HörerInnen, wahrscheinlich die Mehrzahl auch nicht, aber wir haben schon viele, glaube ich, Typo 3 oder Menschen, beziehungsweise Menschen, die in Typo 3 Agenturen arbeiten. Das ist ja auch gerade in Deutschland oder besser gesagt im deutschsprachigen Raum ist Typo 3 ja echt stark. Und ich glaube, es ist auch einfach ein gutes Content-Management-System. Also ich sehe das auch immer hier im Web-Almanac, bei den unter den CMS liegt das auch immer irgendwie vorne, was so Performance angeht und so. Genau. Für die ist es natürlich mega. Man könnte das aber, euer Ding, was ihr euch überlegt habt, könnte man genauso gut auf die Entwicklung anderer Geschichten anwenden wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ein Next.js-Projekt aufsetzen, wenn man das wollen würde, etc. pp.
Das ist prinzipiell übertragbar, genau. Mhm. Der Unterschied ist, wir haben jetzt natürlich relativ viel Wissen so in diesen ganzen Prozessen und in den System Prompts kodiert, ja, die Typo3-spezifisch sind. Jetzt eine Nest.js-Anwendung zu bauen.
Prompts wahrscheinlich sicher nicht. Nee,
klar. Nee, mit denen sicher nicht. Und das ist für mich sowieso noch mal ein Sonderfall, weil da hast du ja auch schon Tools wie V0 von Vercel, die da muss ich jetzt nicht mehr versuchen aufzuholen.
Okay, dann Nux.js. Dann sage ich Nux.js.
Genau, dann halt das.
SnailKit oder so. Ja.
Genau, da müsstest du dann natürlich mit anderen Prozessdefinitionen und anderen System Prompts rangehen, aber ansonsten natürlich übertragbar. Und für alle interessierten Zuhörer, die generell Interesse daran haben, selber irgendwelche AI-Integrationen zu bauen, DeFi ist eine ganz sehr, sehr coole Plattform, um schnell und mit einer relativ niedrigen Einstiegshürde sich da selber auch Zugang zu verschaffen zu diesem Thema.
Mhm.
Die Plattform kann ja auch noch mehr, die hat ja auch noch mehr Features, die wir bislang gerade auch noch gar nicht nutzen. Wir haben jetzt am Sonntag noch ein bisschen drüber spekuliert. Du hast in DeFi auch noch ein komplettes Feature-Set, um eine Rack-Pipeline zum Beispiel aufzusetzen. Das ist, gerade für die CMS-Leute ist das natürlich super spannend, ne? Wenn du das C aus dem CMS, dein Content dann in so einen AI-Chatbot reinkriegst.
Kurz, wofür die Abkürzung steht?
Ach so, das steht für Retrieval Augmented Generation. Das ist das, was ich mittlerweile den Leuten empfehle, die auf die Idee kommen, ihr eigenes Sprachmodell mit ihrem eigenen Content zu trainieren, weil das meistens nicht so gut funktioniert, wie die Leute sich das vorstellen. Mhm. Beziehungsweise du halt sehr, sehr viele Ressourcen darauf schmeißen musst, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie so eine Schrankreihe voll mit H200s im Keller stehen hast, dann
haben muss die wenigsten.
Muss man sich überlegen, was für ein realistisches Unterfangen das ist und am Ende des Tages halt auch nicht nachhaltig, ne, weil das muss man sich ja auch vor Augen halten, was für ein absurder Ressourcenverbrauch in das Training von irgendwelchen AI-Modellen reinfließt.
Mhm. Aber das heißt, mit Rack kann man anders seinen Content sozusagen indexieren lassen, oder?
Genau. Mhm. Die Idee bei Retrieval Augmented Generation funktioniert im Grunde so, du nimmst ein Off-the-Shelf-Sprachmodell, was nicht irgendwie speziell auf deinen Content oder irgendeinen ganz spezifischen Anwendungsfall spezialisiert ist. Und du verknüpfst es aber mit einer mehr oder minder klassischen Suchmaschine. Mhm. Das heißt, du nimmst deinen Content, du indexierst ihn. In der Praxis läuft das meistens jetzt über irgendwelche Vektordatenbanken, wo dein Content dann eben entsprechend in auch wieder über einen LLM in Embeddings umgewandelt wird, damit es dann einfach durchsuchbar ist.
Ja, habe ich mal einen Talk von Wes Boss von Syntax FM gesehen. Ich weiß nicht, kennst du den Podcast? Ist natürlich auch so Frontend-Kram. Genau, die sind so im englischsprachigen Bereich, sind die, glaube ich, ganz weit vorne. Die hatten ihre ganzen vergangenen Podcast-Folgen transkribiert und das dann in diese Vektoren umgewandelt, um dann quasi das LLM fragen zu können, was würde Wes Boss zu diesem Thema sagen?
Ja.
Ja, okay.
Genau. Und also das Kernfeature bei der Architektur ist halt, dass du dein Prompt ans LLM halt erst in deine Suchmaschine, in deinen Vektorstore reinschmeißen kannst. Mhm. Und dann kriegst du Ergebnisse zurück, die für die Beantwortung dieser Anfrage relevant sein könnten. Und die landen dann mit im Kontext des LLMs, wenn dann die Antwort auf deine Frage generiert wird. Das heißt, das LLM ist nicht davon abhängig, was für Wissen jetzt in den Trainingsdaten drin war, sondern du gibst dem LLM quasi vor, hier hat ein User folgende Frage gestellt, hier sind folgende Inhaltsblöcke, die für deine Antwort relevant sein könnten, und jetzt formulier bitte die Antwort.
Mhm. Ja, geil. Gute Idee.
Und das macht natürlich so für, ich mache jetzt wieder den CMS-Blickwinkel auf, ne, so das macht so für den aus Seitenbetreiber-Sicht oder jetzt auch aus Shop-Betreiber-Sicht nochmal ganz neue Möglichkeiten auf, weil du sparst dir quasi die Suche auf deiner Seite. Mhm. Ne? Du kannst quasi mit deiner Seite chatten dadurch.
Ja, genau, eigentlich ideal. Also gerade, ich meine, du hast ja gesagt, bei DeFi, die bieten ja an, dass man so relativ schnell sich einen Chat oder Chatbot zusammenbauen kann, den man dann per JavaScript oder iframe einbindet, ist natürlich mega als irgendwie so FAQ, das Support-Bot, wenn man den dann eben mit diesen Dokumenten füttert.
Ja. Und was halt auch cool ist, theoretisch kannst du das Ding komplett selber hosten. Mhm. Das ist jetzt keine völlig triviale Sache, weil wenn man sich das Docker Compose File von DeFi mal anschaut, so da kommen schon irgendwie so die sprichwörtliche ein oder zwei Handvoll Container beisammen. Mhm. Ist jetzt nicht völlig trivial.
Nicht in die hohle Hand gespuckt. So.
Nee, ja. Aber es ist Open Source, du kannst es selber hosten und du kannst es auch mit selbst gehosteten Modellen verknüpfen, wenn du das möchtest. Also jetzt, das ist gerade in Projekten, die datenschutzmäßig ein bisschen anspruchsvoller sind, werde ja auch öfter mal irgendwie von Leuten so aus dem Public Sector oder Gesundheitswesen oder sowas gefragt.
Der Bund nutzt doch auch hier.
Oder der Bund, genau. Also öffentliche Hand, die jetzt ihre internen Wissensbasen vielleicht nicht unbedingt komplett zu OpenAI oder AWS oder wo auch immer hinschmeißen wollen. Mhm. Dafür ist es natürlich auch cool.
Ja. Und sag mal, DeFi ist, kostet das Geld? Ist es kostenlos? Gibt's da, wo sind da so die Hürden oder die Limits? So?
Es ist Open Source. Also wenn du es selber hostest, steht unter der MIT-Lizenz, glaube ich.
Mhm. Okay.
Es gibt auch ein Managed as a Service Angebot vom Hersteller. Ich muss gestehen, da habe ich keine Erfahrung mitgemacht. Kann ich kein Urteil zu abgeben.
Okay.
Das liefe dann natürlich wieder so ein bisschen dem Datenschutzargument zuwider, das ich gerade angeführt habe.
Mhm. Okay, ja, ich habe mir gerade auf Pricing geguckt. Genau, gibt es ein Free-Modell. Genau, lese ich mir jetzt mal nicht durch, aber können dann die HörerInnen gerne mal machen. Und der Smart Extension Builder, das ist ja euer Produkt. Wenn man sich da ein bisschen inspirieren lassen will, wie ihr das aufgebaut habt, das ist wahrscheinlich euer Ding. Also das, ich weiß es nicht, unterstelle es jetzt mal, das ist so, nee, das möchten wir jetzt nicht verraten. Genau, benutze es und das ist jetzt kein so ein sozusagen ein Cookbook, wo man sich mal was abgucken könnte, dann um sein Nuxt.js-Dings dann darauf oder analog zu bauen oder so.
Ja, genau. Also das ist halt auch der Teil, wo Arbeit reingeflossen ist.
Ja.
Überhaupt erstmal diese Softwarehülle um DeFi drumherum zu haben und auch diese ganze Sandbox-Orchestration zu haben und dann natürlich, es ist sehr, sehr viel Wissen in diese tatsächlichen Workflows und in die Prompts da drin reingeflossen.
Ja, klar. Alles gut. Genau, ich dachte, ich frag mal, weil genau, wenn das, also es haben bestimmt Leute irgendwie Blut geleckt und dann ist der Einstieg natürlich immer ein bisschen leichter, wenn man irgendwie so, wie haben die das hier? Ach so, okay, so haben die das gemacht, alles klar, dann müssen wir das auch so machen. So. Okay, ja, aber sehr, sehr cool. Finde ich total geil. Habt ihr irgendwie weitere Pläne irgendwie mit, also wollt ihr auch smarte WordPress Extensions irgendwann anbieten? Also wollt ihr dieses Konzept ein bisschen, wollt ihr das weiter aufbohren? Oder ist das jetzt erstmal okay so und ihr seid ja auch im Grunde immer noch sozusagen die Typo3 Hosting, Agentur Hosting Plattform, also dass es dann erstmal okay ist und ihr das nicht weiter noch aufbauen wollt?
Wir haben einen Backlog für das Produkt, was im Moment so ganz gut gefüllt ist. Mhm. Wir müssen jetzt entscheiden, in welche Richtung wir als erstes gehen wollen, featuremäßig damit. Das Ganze auf andere Plattformen zu verbreitern, ist natürlich eine Option. WordPress stand im Raum, Shopware stand im Raum. Mhm. Eine andere Richtung, in die man gehen könnte, wo ich auch schon mehr als einmal von User nachgefragt wurde, ist, kann ich das Tool auch nutzen, um bestehende Typo 3 Extensions weiterzuentwickeln.
Mhm. Ja, das, ich hatte so einen ähnlichen Gedanken noch im Kopf, so, wie ist das, wenn man diese Extension gebaut hat und dann möchte man die adaptieren, vielleicht für eine neue Typo 3 Version? Also wir haben ja eingangs gesagt, dieses Tool ist halt cool für so, sagen wir mal, nicht Vollblut Typo 3 Spezialisten wie dich und mich sowieso. Und dann kommt eine neue Typo 3 Version raus, die Extension geht nicht mehr, weil irgendwelche Breaking Changes sind und man ist leider auch nicht in der Lage zu wissen, woran es liegt. Ja. Würde ich jetzt auch als coolen Use Case sehen.
Genau, also da wurden wir schon öfter nachgefragt. Oder ähnlicher Anwendungsfall, aber vielleicht dann doch noch separat. Neulich hat sich ein User ein Reverse Engineering Feature gewünscht, also dass du Use Case ist, du übernimmst ein bestehendes Projekt, wurde irgendwie vor 10 Jahren mal gebaut von einer Agentur, die gibt jetzt nicht mehr und hat das Projekt fallen lassen und wurde auch seitdem nicht geupdatet und dann liegt da diese Extension, von der du, die irgendwie 100.000 Zeilen Code hat, von der du gar nicht weißt, was sie tut. Und dann hatte der User die Idee, warum habe ich nicht ein Tool, wo ich diesen riesen Code-Blob, von dem ich nicht genau weiß, was er tut, reinschmeißen kann und dann spuckt eine KI mir wieder den Input aus, den wir beim Smart Extension Builder auch in die Code-Generierung reinschmeißen würden. Also quasi daraus User Stories und ein technisches Architekturkonzept zu reverse engineeren, um damit dann den ganzen Kram quasi einfach nochmal nach aktuellen Best Practices mit denselben Anforderungen neu schreiben zu lassen.
Ja,
also quasi so Re-Engineering as a Service oder wie auch immer man es dann nennen möchte.
Aber gut, also ich weiß gar nicht, wie oft ich schon Projekte hatte, wo der Kunde sagt so, ja, was brauchst du denn? Ja, so wie da, nur halt neu. So, okay, aber was steckt denn da alles für Features drin? Ja,
keine Ahnung.
Ja, genau, also so viel sind es jetzt auch wieder nicht. Ja, doch. Ja. Nee, genau, super, super gut. Es ließe sich ja quasi auf die gleiche Art und Weise letztlich auch ein Code Upleveling für irgendwie Extension für Typo 3 12 auf Typo 3 13 oder sowas genauso machen. Ne?
Ja, und ich glaube, das hätte auch noch mal Potenzial, wenn man das verfolgt, weil dieses Thema, wie upgrade ich von einer Version auf die nächste, das ist auch ein Problem, was im Typo 3 Kosmos jetzt auch, sagen wir mal, nicht neu ist.
Ja, ich tatsächlich höre ich das auch echt total oft. Also, oder dass dann irgendwie mehrere Major Releases eben dann ausgelassen werden und dann irgendwann das Upgrade sein muss und dann ist es so richtig Pain. Ne?
Ja, und je mehr Upgrades du aussitzt, desto schmerzvoller wird es dann natürlich, wenn es dann irgendwann doch mal sein muss.
Klar.
Und es gibt ja auch in der Community strategische Überlegungen, wie man diese ganzen Upgrade-Prozesse zukünftig schmerzfreier machen kann für den User, weil es tut dem Produkt am Ende natürlich auch nicht gut, ne? Wenn es den Ruf hat, dass du diese Installationen nicht upgraden kannst und dann bleibt immer irgendwie so eine Handvoll Projekte irgendwie dann immer hinten zurück, fällt quasi so hinten vom Karren runter, weil du sie verlierst bei jedem Major Update.
Ja.
Genau, von daher kann sowas dann vielleicht auch einen strategischen Beitrag dazu leisten, sowas ein bisschen besser handhabbar zu machen.
Ja, absolut. Und das will ja auch keiner machen, ne? Also ich meine, man kann dann ein paar Kröten mit verdienen, irgendwie Typo 3 Installationen hochzuleveln, aber irgendwie macht das ja auch keinen Spaß so richtig. Also.
Ja, und du merkst auch, dass das ist Feedback, was ich von Agenturen kriege, dass die Zahlungsbereitschaft seitens der Kunden weniger wird für sowas.
Ja.
Weil du das ja auch rechtfertigen musst, ne? Dann zahlst du irgendwie 10, 15, 20.000 Euro dafür, dass deine Seite einfach so weiterläuft, wie sie es tut, und du hast einfach nur ein Software-Update bekommen.
Ja, ja, genau. Man kriegt halt irgendwie, man hat das Gefühl, gar keinen, null neue Features oder Fähigkeiten zu bekommen. Und das Verständnis ist halt nicht immer da für eben diese quasi Hygiene oder Codepflege, die man eigentlich in jedes Projekt, also ein Projekt ist ja nie fertig, ne? Man muss eigentlich immer Arbeit reinstecken.
Ja.
Sonst, wenn man es nicht macht, dann muss man irgendwann sehr viel Arbeit reinstecken. Genau. Ja, es gibt ja auch so Tools wie Rector oder sowas in PHP. Also Wobei das wahrscheinlich in PHP ein bisschen einfacher ist noch als bei Typo 3.
Wobei Typo 3 da auch sein eigenes Tooling mittlerweile für hat. Da ist viel passiert in letzter Zeit. Mhm. Es gibt, also Rector ist ja sowieso das Standard-Tool für PHP-Upgrades. Wer es nicht kennt, kann ich jedem empfehlen.
Und genau, also das einfach schöne, alten PHP-Code reinschmeißen, ne, und dann, glaube ich, irgendwie sagen, auf welcher Version es laufen soll und dann.
Genau, du gibst ihm eine Zielversion und dann macht er ganz, ganz viel mit Code-Transformationen, ne, dass er halt deinen Code einmal in einen abstrakten Syntaxbaum konvertiert und dann alle möglichen Transformationen darauf macht.
Mhm. So eine Art Babel nur für PHP.
Genau. Mhm. Und das Schöne an Rector ist, du kannst es um eigene Regeln erweitern. Das heißt, wenn du jetzt selber eine Plattformanbieter bist, wie Typo 3 das ja beispielsweise auch ist, oder WordPress und alle anderen üblichen Verdächtigen genauso, kannst du natürlich für deine eigenen APIs auch spezielle Rector-Regeln schreiben, die du drüber laufen lassen kannst, über dein Projekt. Und da hat sich auch im Typo 3 Kosmos viel getan in letzter Zeit.
Ja, okay. Ja, cool, wusste ich gar nicht. Macht auch Sinn, dass es.
Das ist auch ein Baustein, das macht Upgrades auch wesentlich einfacher. Mhm. Aber interessanterweise, erstaunlich viele Leute kennen dieses Tool noch nicht.
Okay. Ja, irgendwie, weiß nicht, ich mache schon immer mal wieder was mit PHP. Das ist nicht so High-End-mäßig. Aber mir ist es dann, also vielleicht auch einfach, weil ich eine faule Socke bin und mir immer denke, kann ich nicht irgendwas automatisiert meinen Code updaten lassen, damit der jetzt irgendwie unter PHP 7 oder 8 läuft, genau.
Ich habe ja noch so alte Kunden. Das liegt ja eigentlich auch total nahe, der Gedanke, ne?
Ja, genau. Ja, werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Genau, ja, dann würde ich sagen, haben wir es doch, oder? Also, sehr geiles Projekt, was ihr gemacht habt. Coole Idee.
Vielen Dank.
Genau, also der Smart Extension Builder, den werden wir auch nochmal verlinken. Wo kann man dich denn das nächste Mal anquatschen? Oder sehen, vielleicht sogar dieses Projekt zeigend.
Oh, das nächste Mal sehen. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich bin viel unterwegs in nächster Zeit. Ich bin im Juni auf dem WordCamp in Basel. Mhm. Da werde ich jetzt natürlich nicht mit einem Typo 3 Extension Builder hausieren gehen.
Nee, das wäre wahrscheinlich so. Kann man machen, aber.
Kann man machen, sorgt vielleicht dafür, dass man nicht wieder eingeladen wird.
Ja.
Ich bin ansonsten noch auf der Neos-Konferenz. Mhm. Auch blödes Beispiel, weil auch keine Typo 3 Veranstaltung.
Aber näher dran zumindest, ja.
Aber ein bisschen näher dran. Also da gibt es, wir haben ja zumindest einen gemeinsamen Vorfahren.
Ja. Bist du denn, also du bist ja wahrscheinlich auch bei der Head in the Cloud, ne? Die empfehlen wir euch natürlich allen auch sehr. Wird ein sehr schönes Event. Da bist du auf jeden Fall da und zeigst du auch was?
Zeigen tue ich nicht. Mhm. Ich bin ja normalerweise kein bühnenscheuer Mensch, aber das ist die eine Veranstaltung, bei der ich die Bühne gerne und mit Freude anderen Leuten überlasse.
Ja, du bist mehr derjenige, der das alles mitorganisiert, ne?
Ich organisiere den Kram einfach nur und freue mich, wenn ich dann am Tag selber einfach nur morgens die Begrüßung machen kann und ich dann mit den Leuten quatschen kann.
Ja. Ja, cool. Genau, also wenn ihr da vorbeischauen wollt, ich glaube, Tickets gibt's noch, ne? Sind kostenlos.
Tickets gibt es noch, es kostet nichts und ich weiß nicht, wann die Episode veröffentlicht wird, aber heute ist der 13. Mai, also für mich ist es jetzt gerade in exakt einem Monat.
Genau, 3.6. kommt die raus. Das heißt, sollte noch klappen.
Das sollte dann
noch klappen. Genau, sofern dann noch Tickets da sind natürlich. Das wissen wir jetzt nicht, aber genau. Und der Peter wird auch da sein. Und noch ganz viele andere tolle Menschen. Unter anderem die Anna über automatisiertes Accessibility-Testing. Die war ja auch schon bei uns. Genau, könnt ihr ja mal reingucken. Wir verlinken da ja auch aus diversen Shownotes heraus auf dieses Event.
Ist auch immer cool. Wieder schön, immer wieder spannend zu merken, wie klein die Community dann am Ende doch wieder ist. Ne? Am Ende kennt dann doch wieder jeder jeden.
Ja, klar. Cool, dann haben wir diesen kleinen Shameless Plug auch noch reingebastelt. Genau. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wir werden Martins Kontaktmöglichkeiten verlinken und genau, könnt uns auch schreiben. Und wenn ihr die Folge gut fandet, dann gebt uns 5 Sterne oder 4 oder einen Daumen hoch und schreibt auch gerne irgendwie einen Kommentar dazu. Freuen wir uns und da freuen sich auch die Podcast-Empfehlungsalgorithmen drüber. Vielen Dank, Martin, für dieses tolle Thema.
Danke für deine Gastfreundschaft, dass ich hier sein konnte.
Sehr gerne. Es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein und ich freue mich, dich irgendwann auch mal bei einem Event zu treffen. Leider nicht beim Head in the Cloud, da kann ich nicht. Aber kriegen wir schon hin.
Es wird genug Gelegenheiten geben.
Jawohl. Vielen Dank.
Und ich danke auch.
Den Hörerinnen vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es mit unserem KI-Blog weitergeht. Macht's gut, bis dann und genießt die Sonne. Tschüss.
Ciao, ciao.